Was soll ich sagen? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und nicht alles, was ich fabriziere, ist natürlich perfekt. Das ist eh klar. Obwohl ich nach bestem Wissen und Gewissen arbeite. Ich habe auch probiert, zum Beispiel bei der Bildungsreihe, die ich im September veröffentlicht habe, die verschiedensten Blickwinkel hineinzuholen, verschiedenste Leute zu befragen, Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zum Thema und habe dazu ja auch ganz viel positives Feedback bekommen. Aber es gab auch negatives Feedback. Es waren jetzt nicht nur Hasskommentare, es gab zwar viele Hasskommentare auf Social Media, vor allem auf TikTok und Facebook, wo mir Menschen irgendwie klar machen wollten, teilweise mit anonymen Profilen, dass ich sowieso ein kompletter Vollidiot bin, aber das ist okay, was auch immer der Reichweite hilft. Es gab aber auch konstruktives, negatives Feedback. Zum Beispiel von einem Mittelschullehrer, der selber auch Bildungssprecher ist und der sich gemeldet hat auf Instagram und dann gemeint hat, hey, Moit, es gibt schon noch Riesenprobleme im System, die du quasi übersehen hast, in anderen Worten. Jetzt habe ich aber die Bildungsreihe schon abgeschlossen gehabt im September, ne? Und ich habe gewusst, da waren schon 4, dann eigentlich sogar 5 Folgen, wo es um die Bildung ging. Der September ist vorbei, die Menschen haben ihre Kinder schon in die Schule geschickt oder das Studium hat schon angefangen, es interessiert vielleicht viele gar nicht mehr, aber es hat mich dann so gewurmt. Ich wollte wissen, was habe ich übersehen? Welche Riesenprobleme gibt es? Und dann ging es nicht anders. Ich musste den jungen Herrn Felix Stadler, der Bildungssprecher bei den Grünen ist und in der Mittelschule selber als Lehrer arbeitet, einladen. Und ich freue mich, dass er die Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe jetzt ein bisschen vorgestellt, wer du bist und dass du halt auf Social Media aktiv bist, ja. Habe ich mal erklärt. Magst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du tust?
Ja, sehr gerne. Ich muss davor vielleicht ganz kurz, möchte ich darauf eingehen, das klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ich fand nämlich, und ich habe mir die Bildungsfolgen alle angehört, jetzt die letzten, und es gibt ja nicht so viele Bildungspodcasts in Österreich oder generell längere Formate über Bildung und ich fand sie großartig. Ich finde es super und ich finde auch alle die Perspektiven wirklich spannend und die sind ja alle valide. Also man kann ja niemanden, keiner Lehrerin, keinem Lehrer die Perspektive absprechen. Was mich ein bisschen getriggert hat war, oder getriggert, das ist zu massiv, aber was mich aufhorchen hat lassen, war ein Reel, das ich auf Instagram bekommen habe, mit, wo ihr eben darüber redet, dass quasi die Problematiken medial sehr aufgebauscht werden und die gibt es gar nicht so. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, es gibt aber schon einige Probleme, die mögen auch medial teilweise aufgebauscht werden, vielleicht können wir auch noch drüber sprechen, aber es gibt tatsächlich, glaube ich, sehr große systemische Probleme, die da sind und die man auch politisch verändern muss.
Das ist schon okay. Ich auch. Also ich freue mich, wenn das Reel dich getriggert hat, weil du weißt, ich habe im Vorfeld mit dir auch besprochen, Social Media, das wissen auch meine HörerInnen, ich bin nicht so ein Fan davon, aber ich muss es machen für den Podcast und dann freue ich mich, wenn zumindest das, was ich mache, auch funktioniert. Es soll die Leute ja triggern.
Ja, gut.
Also es soll sie auch animieren, nachzudenken. Ich versuche auch auf Hasskommentare zu antworten, solange sie nicht sehr, sehr abschätzend und abwertend sind. Und wünsche den Menschen oft auch einfach gute Besserungen, wenn sie sehr viel Hass haben. Aber bei dir habe ich schon, ich habe dir auch geantwortet, so hey, stimmt. Und was mir wirklich gefehlt hat, war auch die Mittelschulsicht. Aber ich muss sagen, ich habe mir sehr schwer getan, Lehrer und Lehrerinnen dazu zu bekommen, in den Podcast zu kommen und drüber zu reden.
Extrem.
Das war schon mal ein bisschen mühsam. Ja. Und deswegen war es ja cool, dass es sich getroffen hat, dass dann du, der sich dann mit der Politik auseinandersetzt, also ich nehme an, dass du gern darüber sprichst.
Mhm.
Ich habe auch schon Aussagen von dir in Zeitungen etc. halt gelesen bei der Recherche. Aber erklär mal trotzdem den Hörern und Hörerinnen, außer dass du gerne Podcast hörst und eben konstruktive Kommentare gibst und dir dann auch die Folgen angehört hast, also nicht einfach so jetzt irgendwas gesagt hast, nur wegen einem Reel. Wer bist du und was tust du?
Sehr gerne. Also Felix Stadler, mein Name, wie gesagt. Ich habe selber eigentlich Volkswirtschaft studiert auf der WU und bin dann quer eingestiegen als Lehrer. Damals über die Organisation Teach for Austria. Das ist eine NGO, die schon seit fast 15 Jahren den Quereinstieg in Österreich ermöglicht. Und zwar Leuten, die nicht Lehramt studiert haben. Also Leute, die irgendwas anderes studiert haben und sich dann überlegen, okay, ich würde aber eigentlich gerne quer einsteigen, bietet dieses Programm den Quereinstieg. Das habe ich 2016 gemacht. Und habe dann an einer Mittelschule zu unterrichten begonnen, war selber an einem, würde ich mal sagen, unter Anführungszeichen normalen Gymnasium in Wien und habe dann an der Mittelschule gemerkt, dass vielleicht ich in meinem Gymnasium, in meiner Gymnasiumszeit, in einer völligen Parallelwelt in der Schule war, die eigentlich mit der quasi Bevölkerung oder mit der Realität wie Gesamtwiens wenig zu tun hatte. War dann Mittelschullehrer quer eingestiegen und dann ist witzigerweise was passiert, dass... Also ich war schon bei den Grünen aktiv auch. Ich habe bei den Grünen seit meiner Studienzeit, hatte aber mit Bildungspolitik nie wirklich was zu tun. Und dann haben so 2018, 2019 sind ein paar Bücher rausgekommen, die sehr negativ waren über das Bildungssystem. Mhm. Da ging es irgendwie um Kulturkämpfe in Klassenzimmern und die Kinder schauen alle nur noch ins Handy und spielen nur noch PlayStation und die, die nicht sofort zuschlagen, sind sowieso nur noch die Opfer und solche Sätze sind gefallen. Und einige Kolleginnen und ich haben das sehr anders gesehen. Also wir haben es eigentlich viel positiver gesehen oder viel wollten konstruktiver über Schule und auch über die Mittelschule sprechen und haben einen Blog und einen Podcast gegründet, selber auch, der heißt Schulgeschichten. Mhm. Und dort haben wir auch sehr kritisch, aber auch konstruktiv über Schule und vor allem über die Mittelschule gesprochen. Und so bin ich immer mehr in die Bildungspolitik auch reingekommen, war schon bei den Grünen aktiv und habe dann 2020 bei der Wien-Wahl, bei der Wahl für den Wiener Landtag Gemeinderat für die Grünen kandidiert und bin seitdem 2025 bei der letzten Wien-Wahl wiedergewählt worden. Bin seitdem Bildungssprecher der Grünen in Wien und im Wiener Rathaus Landtag Gemeinderat und unterrichte daneben noch ein paar Stunden an der Mittelschule.
Also, das heißt, du bist immer noch in der Praxis, indem du weiterhin an der Schule unterrichtest. Mittlerweile ist deine Laufbahn als Lehrer 8-9 Jahre.
Ja, ist mein achtes Dienstjahr.
Du bist in der Politik eben, also als Bildungssprecher auch aktiv und den Podcast betreibst du in einem Kollektiv auch noch immer. Und da gibt es mehrere Bildungsgeschichten, habt ihr mehrere Formate, oder?
Ja, also Schulgeschichten ist der eine Podcast, den wir machen. Und dann haben wir noch ein politisches Format, aber das mache ich mit meiner grünen Bildungssprecherkollegin Julia Malle und da sprechen wir politisch über Bildungsthemen in Wien. Schulgeschichten sind mehr Alltagsgeschichten. Wir gehen an Schulen, die wir spannend finden, wo was Cooles passiert, und interviewen dort meistens die Schülerinnen, die Kids, also vom Volksschulalter bis zur Mittelschule, die Lehrerinnen und die Direktorinnen auch oft.
Sehr cool.
Und der andere Podcast ist politischer.
Ich muss sagen, ich meine, wir wissen alle und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es mittlerweile prinzipiell jetzt viele Podcasts gibt, weil es ist halt so, ist der Markt ist überschwemmt. Also jetzt nicht unbedingt eine Kritik an einzelne Podcasts ist. Aber ich habe auch eine Zeit lang eben das Gefühl gehabt im Sommer, es gibt so viele Laber-Podcasts und so viele Podcasts, wo es um nichts wirklich geht. Und ich höre sie auch teilweise gerne, dass ich eben keinen mehr machen wollte. Dass ich einfach sicher gehen wollte, dass ich wirklich was mache, wo wir über etwas, was gesellschaftlich relevant ist, was vielleicht einen Mehrwert bringt oder irgendwie zum Nachdenken anregt. Und da finde ich es aber schön, wieder gemerkt zu haben in den letzten Wochen, dass es auch da eigentlich sehr viel gibt. Man kriegt es nur nicht so leicht mit. Ich glaube, Trash-Podcasts, meine ich wirklich nicht negativ, aber seichte Podcasts, sagen wir so, kriegt man schneller mal mit, weil man das halt auch schneller mal nebenbei hört, ohne sich dann anstrengen zu müssen. Aber es gibt sehr viele Podcasts, die man sich wirklich auch am Sonntag beim Staubsaugen anhören kann und vielleicht sich Gedanken macht über irgendwas Relevantes, finde ich cool. Also auch deinen Podcast, deswegen wollte ich ihn erwähnen auch unbedingt.
Ja, danke sehr.
Also danke, dass du ihn erwähnt hast. Da werde ich auf jeden Fall auch noch reinhören, weil mich interessiert es ja auch, wie du weißt. Ich habe dich dann gefragt, als ich dich angerufen habe vor ein paar Tagen. Ja. Ich habe dir eben genau die Geschichte gesagt, die ich eingangs auch schon erwähnt habe. Es gab sehr viele Bildungsthemen bei mir. Ich möchte eigentlich nicht so wirken, als ob ich nur ein Bildungspodcast bin. Es langweilt die Leute vielleicht auch irgendwann. Ja. Hättest du nicht irgendein anderes Thema, das wir nehmen können, dass wir das Gespräch aufbauen und dann besprechen wir noch deine Kritik? Und du hast zu mir gesagt, nein. Also eigentlich bist du durch und durch Bildung und möchtest über Bildung sprechen, was ich sehr sympathisch fand. Es passt ja auch zu dem, dass ich, das hat in mir nur noch mehr gestärkt, okay, ich möchte dich unbedingt haben und das Thema nochmal reflektieren. Andere Lehrer, generell Lehrer und Lehrerinnen, ich sehe dich jetzt auch mehr in einer politischen Funktion, dass du halt auch öffentlich drüber sprichst, aber es war generell schwer, Lehrer und Lehrerinnen zu bekommen. Also du wolltest nur über Bildung sprechen, es passt, du bist auch in der Politik, aber Lehrer und Lehrerinnen generell hatten wirklich sehr viele Bedenken. Das waren gute, würde ich sagen, Bekannte oder Freundinnen von mir, die da waren, die auch eben anonym bleiben wollten. Die Lehrerin war sehr baff darüber, dass ihr TikTok-Reel ein bisschen viral gegangen ist und ihre Schüler und Schülerinnen sie darauf angesprochen haben und alle kommentieren, die unterrichtet mich. Aha. Ja. Aber woran liegt das, dass Lehrer und Lehrerinnen aus deiner Perspektive eigentlich gar nicht mehr darüber reden möchten in der Öffentlichkeit?
Ich glaube, das liegt daran, dass es an zwei Dingen. Ich glaube, es ist einfach nicht Usus, dass Lehrer und Lehrerinnen in der Öffentlichkeit darüber sprechen, was an der Schule passiert. Wir haben einfach auch keine Kultur davon, dass man offen und ehrlich darüber spricht, was passiert. Und ich glaube, ganz im konkreten Fall ist es oft Angst davor, dass die Bildungsdirektion nachher kommt und man einen Deckel bekommt von der Bildungsdirektion, sage ich jetzt mal. Mhm. Was, muss ich auch ganz gleich dazu sagen, in den allerseltensten Fällen oder mir noch in Wien noch nicht passiert ist.
Aber es kommt auch darauf an, was du sagst.
Ja, es kommt ja darauf an, und ich habe natürlich ein bisschen eine privilegierte Position. Also ich bin auch Politiker, ich rede recht viel in der Öffentlichkeit über Bildung und ich bin Lehrer, und da ist es irgendwie klar, dass ich in der Öffentlichkeit über Bildung spreche, und dann ist es irgendwie die Kritik auch von der Bildungsdirektion. Also die finden das schon okay. Es kommt auch sehr darauf an, was man sagt, das stimmt. Aber es ist nicht ganz so einfach, natürlich auch nicht, weil ich glaube, hat auch die Lehrerin, die da war, die Kollegin auch gesagt, es hört natürlich auch das Kollegium, es hören vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler, es hört die Direktorin oder der Direktor, und dann exponiert man sich bis zu einem gewissen Grad natürlich. Man exponiert sich darüber, was sind die eigenen Erfahrungen aus dem Klassenzimmer, was sind die eigenen Erfahrungen aus dem Lehrerinnenzimmer. Wenn man was kritisch sieht, dann ist halt die Gefahr, dass quasi, oder es ist möglich, dass man vielleicht einen Deckel bekommt, ich sage jetzt mal am ersten von oberen Stellen. Und das ist auch, passiert auch teilweise. Also ich hatte das selber auch in Wien schon teilweise. Wenn man Sachen kritisiert öffentlich und sagt und das vorher aber nicht ankündigt, dass dann die Bildungsdirektion sagt, wo siehst du, warum machst du das irgendwie und warum, was soll das quasi? Aber das kommt schon vor. Ich glaube, dass es in den letzten Jahren viel besser geworden ist. Also das war vor 10, 15 Jahren noch viel mehr, und jetzt ist das, also auch bei, ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen eine Sondersituation, weil ich auch quasi Politiker bin, aber die Bildungsdirektion ist da viel offener und ich glaube auch, hält das besser aus, die Kritik.
Wahrscheinlich auch, wenn die Belegschaft dort sich selber auch besser auskennt mit den Themen. Das sind vielleicht Menschen, die selber nicht mehr so Berührungsängste haben vor einem Podcast und nicht glauben, dass. Aber ich fand das sehr spannend, auch bei dem Direktor, mein ehemaliger Klassenvorstand, der bei mir zu Gast war, der das eben angesprochen hat, dass man sich heutzutage aber trotzdem nicht traut, Fehler anzusprechen, also jetzt auch aus Bildungsperspektive und im Bildungssystem, weil der politische Druck, du bist auch in der Politik tätig, aber sicher auch für andere Menschen, die jetzt nicht direkt in einer politischen Funktion sind, aber trotzdem ist das Thema Bildung halt politisch, dass der Druck so stark da ist, dass man keine, wenn man Fehler anspricht, dann kriegt jeder einen auf den Deckel. Man hat im Endeffekt eigentlich gefühlt nur noch 2 Wochen Zeit, um ein Problem zu lösen. Man traut sich nicht, Themen anzusprechen, die vielleicht auch einfach angesprochen gehören, ohne dass jemand dann einen auf den Deckel kriegt, und dass man dann konstruktiv überlegen, okay, das ist ein Problem, das wir haben. Wir suchen eine Lösung, und dann werden wir das im Laufe der nächsten 10 Jahre zumindest lösen. Besser als gar nicht.
Halt. Ja.
Das ist das Gefühl, und das Gefühl von ihm kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich bin nicht im Bildungssystem aktiv. Aber das Gefühl, dass es in der Politik so läuft generell, das hätte ich schon auch. Und jetzt bist du aus beiden Bereichen da, ne?
Ja. Also es gibt natürlich diesen Druck, zu sagen, okay, da gibt es ein Problem, und wenn man es nicht sofort löst, dann wird man sofort wieder kritisiert, dass man es nicht gelöst hat.
Und dass man immer einen Schuldigen sucht anstatt den Lösungen.
Ja. Das Phänomen gibt es sicher auch. Und es gibt auch, glaube ich, und das ist im Bildungsbereich auch, dass man Ambivalenzen, glaube ich, generell wenig aushält, aber auch nicht die Ambivalenz, das ist quasi, wir versuchen unser Bestes und machen das Beste, und trotzdem kann ich Dinge kritisieren und sagen, das und das läuft nicht gut und das läuft nicht gut. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt eine Person oder auch eine Institution persönlich angreife. Und nachdem das oft vermischt wird, ist dann immer die Gefahr, dass man sich dann irgendwann gar nicht mehr traut, offen drüber zu sprechen. Ja, aber wir haben auch, also um nochmal darauf zurückzukommen, bei Schulgeschichten auch, deswegen haben wir eigentlich von Anfang an alle Geschichten nur anonym veröffentlicht, weil ganz viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja gerne, ich schreibe gerne drüber, wie es bei uns nicht funktioniert, dass Junglehrerinnen ihre Verträge bekommen oder wie die Deutschförderklassen eigentlich ein Blödsinn sind und egal jetzt oder irgendwas anderes, aber bitte anonym, weil ich möchte nicht Probleme bekommen entweder sage ich jetzt mal Kollegium mit der Direktion oder mit der Bildungsdirektion.
Ich finde ich auch in Ordnung. Also das ist ja schön, dass es diesen Kanal gibt. Ja. Hauptsache es spricht jemand an und es ist wirklich nachvollziehbar, jemand aus der Pädagogik und nicht wie die Menschen, die mir auf Social Media antworten, Menschen, die garantiert nicht aus der Pädagogik sind. Also viele Menschen natürlich. Du warst jetzt aber da und hast mir geschrieben und du kennst dich auch aus. Und ich habe jetzt dein Reel nicht eins zu eins, dein Kommentar nicht eins zu eins in petto mit, aber dir ging es darum, dass es eine Vererbung von Bildung gibt, dass es sehr, sehr viele Kids oder zu viele Kids auf jeden Fall gibt, die mit 14 schon aus der Schule gehen und dann die Basics nicht können, und auch fehlende Deutschkenntnisse sind ein Thema. Also diese 3 Sachen. Und ich würde diese gerne mit dir besprechen. Ja. Mit der Vererbung von Bildung würde ich gerne anfangen. Ich habe Statistiken gelesen, die sagen, dass über 50% der Familien, wo die Eltern Akademiker oder Akademikerinnen sind, da schaffen es auch wirklich die Kinder, zumindest die Matura zu bekommen. Einen Hochschulabschluss eigentlich sogar. Bei bildungsfernen Eltern, also da, wo die Eltern, Mama, Papa, wer auch immer, vielleicht nicht so eine hohe Ausbildung haben, genießen konnten, da sind 7% der Kinder, die es schaffen. Leistungsstarke Schüler sind in der Regel, es ist nie 100%, aber sehr viele leistungsstarke Schüler oder die meisten leistungsstarken Schüler sind auch von Haushalten, wo die Eltern die Matura haben, in der Regel. Das heißt, das würde ja deinem Kommentar auch zustimmen, dass das so ist. Mhm. Meine Frage ist, warum ist das so? Warum hält sich das so hartnäckig in Österreich? Ist das etwas, das eigentlich in der Natur der Sache liegt und immer so sein wird? Oder können wir da was dagegen tun?
Ja, man kann natürlich, ja. Also das Wichtigste ist, wir können was dagegen tun. Das ist auch, glaube ich, einer der Hauptaufträge von dem Andreas Schleicher, dem Chef von PISA, von dieser PISA-Studie. Der sagt immer, es ist nicht Gott gegeben, dass Schülerinnen und Schüler, die aus ärmeren Haushalten kommen oder die aus bildungsferneren Haushalten kommen, schlechtere Ergebnisse haben als Kinder, die aus reicheren und bildungsnahen Haushalten kommen. Das ist nicht Gott gegeben und es gibt doch Systeme, die schaffen das, diese soziale Ungleichheit oder diese Bildungsungleichheit eigentlich ein bisschen auszumerzen und allen Schülerinnen und Schülern gerechte Chancen zu geben. Das österreichische System schafft das gar nicht. Mhm. Ich würde sogar sagen, das österreichische System verstärkt diese Ungleichheiten noch, die aus dem Elternhaushalt oder aus dem familiären Hintergrund kommen. Und das ist ein Problem. Und es ist ja, du hast absolut richtig gesagt, es ist, glaube ich, 4 bis 5 Mal wahrscheinlicher, dass ich einen Hochschulabschluss mache, wenn meine Eltern einen Hochschulabschluss haben, als wenn meine Eltern nur einen Pflichtschulabschluss haben. Mhm. Okay, dann könnte man sagen, na gut, die haben halt unterschiedliche Voraussetzungen von den Eltern mitbekommen. Das stimmt auch. Also es gibt ja so Untersuchungen, Kinder mit 3, 4 Jahren aus einem Akademikerhaushalt haben schon den 3- oder 4-fachen Wortschatz von Kindern aus einem Nicht-Akademikerhaushalt. Mhm. Das nennt man in der Bildungswissenschaft. Ich habe dann noch so einen Bildungsmaster gemacht und das in der Bildungswissenschaft kommt das jedes Mal vor. Das sind sogenannte primäre Effekte. Mhm. Also Kinder von 2 Akademikereltern kommen mit anderen Voraussetzungen in die erste Klasse Volksschule als Kinder von Eltern mit Pflichtschulabschluss.
Aber warum?
Weil die
das
mehr.
Das ist nicht biologisch fair.
Nein. Weil die mehr vorgelesen bekommen, weil sie ins Museum gehen, weil sie ins Kindertheater gehen, weil die Eltern sich mehr Zeit nehmen können für die Kinder, weil sie das System kennen, weil sie wissen, vielleicht auch nicht alle, aber es geht ja immer um den Schnitt, um den Durchschnitt, weil sie mehr Möglichkeiten haben, wenn sie selber keine Zeit haben, Nachhilfe zu organisieren oder ein Kindermädchen oder Kindermann zu organisieren, die vorliest, der vorliest. Daher kommt, oder
kann es sein, dass es
weil mehr Musikunterricht stattfindet, also ganz viele solche Effekte.
Kann es sein, dass es den Menschen, wenn sie selber eine gewisse Bildung genossen haben, egal welche das jetzt auch war, es ihnen dann dadurch wichtiger wird, dass die Kinder auch zumindest das genießen?
Kann sein, gibt sicher auch den Effekt, aber es gibt sicher auch den Effekt, auch eigentlich ganz gut erforscht, wenn ich selber nicht hatte und mir ist es wichtig, dass ich will, dass es meine Kinder hatten. Mhm. Also auch den gegenteiligen Effekt quasi. Mhm. Ich hatte selber diese Bildung nicht und will aber, dass meine Kinder es besser haben. Das sind ganz oft Familien, in Österreich zum Beispiel ehemalige, sag ich mal, Gastarbeiterfamilien, wo die Eltern 80er, 90er hergekommen sind, hier extrem viel gearbeitet haben, dieses Land auch mit aufgebaut haben und wollen jetzt, dass die Kinder das auch tun und auch mit einer höheren Bildung haben. Mhm. Dann so erste Generation Akademikerinnen, Akademiker. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, was es auch gibt, sind sogenannte sekundäre Effekte. Also das heißt, dass die Kinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule, aber dann gibt es auch noch Effekte, die man nicht dadurch erklären kann, dass sie mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommen, sondern die sich nur daraus ergeben, dass diese Kinder unterschiedlich vom System behandelt werden. Zum Beispiel in Österreich an der Schnittstelle von der Volksschule, entweder in die Mittelschule oder ins Gymnasium. Mhm. Kinder, die aus Akademikerhaushalt kommen, gehen öfter ins Gymnasium. Das ist ja noch so weit, denkt man sich das. Aber wenn man jetzt anschaut, was die am Ende der 4. Klasse Volksschule können, und da gibt es so Tests, jetzt kann man die kritisieren, aber nehmen wir mal an, diese Tests stimmen. Kinder, die die gleiche Punkteanzahl auf diesen Test haben am Ende der 4. Klasse Volksschule, wenn die Eltern haben, die das Akademiker aus einem selber Akademikerinnen sind, gehen die trotzdem immer noch 3-mal wahrscheinlicher ins Gymnasium als ein Kind, das dieselben Kompetenzen hat, aber nur aus einem Pflichtschulhaushalt kommt quasi. Mhm. Also die können gleich viel, die haben gleich viel Wissen, die haben gleich viel Kompetenzen am Ende der Volksschule und das eine Kind macht wahrscheinlicher eine Matura und einen Abschluss als das andere, nur weil es quasi aus einem reicheren oder Akademikerhaushalt kommt. Und das sind sogenannte Sekundäreffekte. Und die sind natürlich in einem System wie im österreichischen noch stärker mit dieser Trennung mit 10 Jahren als in anderen Systemen. Und dann kommt viel dazu.
Andere Systeme, die es auch wirklich in der Praxis gibt.
In allen Ländern in Europa, außer in Deutschland, Österreich und in manchen Kantonen in der Schweiz, gibt es eine Schule, bis zumindest 13, 14 Jahren gehen alle in die gleiche Schule. Ja, wir waren in den letzten Jahren auch relativ viel in Europa unterwegs und haben uns Bildungssysteme angeschaut. In London zum Beispiel, denen haben wir erklärt, dass wir mit 10 Jahren die Schülerinnen und Schüler in zwei verschiedene Schultypen trennen. Und die haben uns nicht, also die haben uns nicht geglaubt. Die waren so, what?
Hört sich auch absurd an, so wie du es gerade erklärst.
We stopped doing that in the 60s. Also wir haben damit vor 50, 60 Jahren aufgehört.
Ja.
Weil diese Trennung zwischen AHS und NMS ja nicht, so wie es oft irgendwie gesagt wird, passiert entlang von Können oder entlang von Leistung, was auch immer das wäre, aber sagen wir mal, sondern, und das sagte jede Bildungsstatistik, witzigerweise auch die, die das Ministerium selber herausgibt, entlang von sozioökonomischen Kriterien. Also Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalt, aus Haushalten mit Pflichtschulabschluss und aus ärmeren Haushalten gehen mit vierfach, fünffach mehr Wahrscheinlichkeit in die Mittelschule, selbst wenn sie die gleichen Kompetenzen haben am Ende der Volksschule wie Akademikerkinder. Und das macht natürlich eine extreme Segregation zwischen diesen Schultypen, die dann einen ganz langen Rattenschwanz an Sachen nach sich zieht.
Ist es dann auch, also ist der Unterschied zwischen den Schulen, ist der überall gleich oder ist der in Wien nochmal krasser als am Land?
Ja, sehr guter Punkt. Nein, der ist in Wien oder sagen wir mal in den Ballungsräumen und so viele Ballungsräume sage ich jetzt als Wiener Österreich, kontroverse Meinung, Österreich auch nicht, aber Wien, Linz, Wels, St. Pölten, Wiener Neustadt, dort ist das extrem.
Okay.
Und ich sage mal, in Wien ist es noch extremer. Im Stubaital oder so, weil da war ich auch mal Schulen anschauen, da gibt es eine Mittelschule, da gehen alle in die Mittelschule. Weil das nächste Gymnasium ist, weiß nicht, in Innsbruck wahrscheinlich. Ja? Oder irgendwo
Aber es hat dann auch nicht so einen krassen Einfluss auf die weitere Karriere vielleicht von den Schülern und Schülerinnen dort, nehme ich dann an.
Und dann
es geht nur um die Gleichheit quasi. Es geht nur um die Unschärfe. Es geht jetzt nicht darum, wo die AHS ist und wo die neue Mittelschule ist. Es geht darum, dass eine Ungleichheit entsteht, vor allem in den Ballungsräumen.
Genau.
Dadurch, dass wir sagen, du wirst wahrscheinlich die Matura nicht schaffen und du wahrscheinlich schon.
Und jetzt gebe ich dir noch ein Beispiel. Also ich habe es mir extra nochmal angeschaut vorher. In Wien, es gibt so Kinder, die außerordentlich sind.
Dafür steht AO.
Dafür steht AO.
Überlegt, AO, ja.
Genau. Außerordentlich, das heißt, die können nicht beurteilt werden, weil sie die Sprache, Deutsch in unserem Fall, noch nicht gut genug können.
Das hatte ich im ersten Semester in der Volksschule.
Ja,
da stand überall ein AO. Und ich habe mir nicht auskannt, weil ich konnte schon lesen und schreiben, bevor ich in der Volksschule war.
Ja.
Und ich habe es nicht checkt. Ich habe es nicht checkt.
Okay.
Aber ich kann mich nur erinnern, dass meine Kindergarten-Hort-Pädagoginnen, wie gesagt, Tanten hat man damals gesagt, sich uraufgeregt haben. So, was? Der spricht doch normal Deutsch. Wieso steht das? Das hatte ich da,
Die gehen in Wien zu. Es gibt ein paar Schülerinnen und Schüler mit AO auch im Gymnasien. Also gerade ukrainische Flüchtlinge und auch aus Syrien damals ein paar Flüchtlinge gehen auch ins Gymnasium. Aber weit über 90% aller Schülerinnen und Schüler, die einen auswandlichen Status haben in Wien, gehen in eine Mittelschule. Das sind liebe Kinder, wirklich. Das sind ganz normale Kinder, sagen wir mal, Schülerinnen und Schüler, die einen sogenannten SPF haben, sonderpädagogischen Förderbedarf, das heißt eben eine Lernschwäche in irgendeiner Form, die gehen mit 99% in eine Mittelschule. Das sind auch wunderbare Kinder. Die sind aber alles Kinder, die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oft, die brauchen ein bisschen mehr Zuneigung, vielleicht manchmal mehr Zeit und so weiter. Und jetzt
vielleicht auch nur bei einem bestimmten Thema.
Oder nur in einem bestimmten Fach auch.
Keine Zahlendreher haben oder wie sagt man, Legasthenie bei Buchstaben und Sehgeschichten, oder?
So. Und wir haben jetzt zwei Schultypen, sind beides öffentliche Schulen, Gymnasien sind öffentlich, also zum großen Teil öffentliche Schulen und Mittelschulen auch. Und was wir machen, ist halt ganz viele der Herausforderungen, die es gibt, in einen Schultyp zu bringen.
Mhm.
Also Kinder mit SPF in der Mittelschule, Kinder, die außerordentlich sind in der Mittelschule, Kinder, die im Gymnasium vielleicht inhaltlich oder von der Geschwindigkeit nicht ganz mitschaffen, haben wir immer wieder. Wir bekommen dann unterjährig Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium, weil die Gymnasien halt, jetzt kann man es positiv oder negativ framen, sie sagen halt, nein, das geht bei uns nicht, ihr müsst in die Mittelschule. Und dann entsteht erstens ein sehr negatives Bild von der Mittelschule, wogegen ich sehr ankämpfe, weil wir sind, ich finde unsere Kids und auch die Lehrer und Lehrer super. Aber es gibt halt, und das ist auch wissenschaftlich sehr gut erforscht, wenn ich keine Gruppen habe, wo auch ein paar Kinder quasi voll anziehen und die anderen mitziehen können, dann wird das Niveau sinken. Mhm. Ja? Mhm. Oder dann ist auch die Erwartung an das Niveau, an das Leistungsniveau schon geringer, weil dann sage ich, okay, na, wir machen es halt ein bisschen langsamer, ich erwarte gar nicht mehr so viel. Und dann sinkt das Niveau halt immer mehr und immer mehr. Und wenn ich aber verschiedenste Niveaus in einer Gruppe habe und sage, okay, wir gehen bis zu 14, 15 alle in die gleiche Schule, dann hat das für alle Kinder, auch für die, die schneller sind und gut sind, den Vorteil, dass man ein höheres Niveau insgesamt hat.
Markus Franz hat das ja auch gesagt. Markus Franz aus Favoriten, der über die Bildung auch vor allem in seinem Bezirk gesprochen hat und über die Schulen, der hat auch gesagt, der hat nicht von der Gesamtschule von 6 bis 14 gesprochen, sondern von der Ganztagsschule, von der hat er gesprochen. Ja. Und da hat er eben auch gemeint, dass es auch ein Versuch ist, ein bisschen Chancen anzugleichen, vor allem wenn es darum geht, dass es Kinder gibt, die eventuell nicht dieselben Voraussetzungen haben, um ihre Ausbildungen zu machen. Weiter zu lernen, das würde ja einen Schritt weiter in diese Richtung gehen.
Ja, also wir haben auch jetzt schon Ganztagsschulen, die keine Gesamtschule sind und es gibt auch Gesamtschulen, die keine Ganztagsschulen sind, aber ja, im Optimalfall gibt es
Gesamtschule bedeutet 6 bis 14.
Gesamtschule bedeutet 6 bis 14.
Und die haben wir jetzt schon, sorry,
kenne ich
nicht so aus.
Also haben wir nicht. Also nein, die haben wir nicht, weil wir trennen die Kinder, das System trennt die Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 Jahren in eine Mittelschule oder in ein Gymnasium anhand der Noten, die sie in der 4. Klasse Volksschule bekommen.
Mhm. Ich habe zu dem Thema der Ganztagsschule, und das passt aber zu dem dazu, wo es um das ging, natürlich auch wieder überspitzt irgendein Reel veröffentlicht.
Ja.
Da gab es schon Kommentare, viele, wo Menschen meinten, ihre Kinder gehen in so eine Ganztagsschule und das Niveau wird nicht in die Höhe geschossen, sondern die werden alle gebremst und das sind alle runtergezogen quasi.
In der Ganztagsschule?
Ja.
Okay, ja, ich meine, Ganztagsschulen gibt es in Wien. Da gibt es verschiedene Formen von Ganztagsschulen. Ja. Meine ist auch eine, also die Mittelschule, in der ich unterrichte, ist auch eine Ganztagsschule. Ich finde das schon super, weil die Kids, die daheim den Raum nicht haben oder dieses Equipment nicht haben oder die Eltern nicht haben, die unterstützen können, haben dann die Möglichkeit, in der Ganztagsschule im besten Fall abwechselnd Unterricht, Lernzeit und so weiter. Also Lernzeit sind dann die Stunden, wo auch Lehrerinnen und Freizeitpädagoginnen, war ja auch einer mit dem Podcast, da sind und mit den Kindern lernen können, spielen können, spielerisch lernen können und die Kids unterstützen können. Ganz wichtig, vor allem für die das daheim nicht haben.
Mhm. Also, ich habe mir dann eh auch gedacht,
aber man muss unterscheiden zwischen quasi, was ist eine Ganztagsschule und was ist eine gemeinsame Schule oder eine Gesamtschule.
Ich habe mir auch bei den Kommentaren gedacht, man muss halt auch überlegen, natürlich sind das alles Initiativen, um zu versuchen, alle Kinder zu unterstützen, das Beste herauszuholen. Heißt aber nicht, dass jetzt dadurch alle Kinder Einserschüler werden.
Nein.
Muss auch nicht. Es muss nicht jeden seine oder ihre Stärke sein. Und ich will es jetzt nicht so richtig, ich will nicht komplett unhöflich sein, aber ich habe ein paar Leute, die mir so Kommentare geschrieben haben, habe ich mir gedacht, bist du dir sicher, dass es daran liegt, dass ihr nicht so gut in der Schule seid? Oder gibt es vielleicht andere Sachen, die du tun könntest?
Ja.
Und deinem Kind wird es auch, wenn es in der AHS jetzt wäre, nicht besser gehen. Das war nur so ein Gedanke.
Ja. Ein Satz oder zwei, drei Sätze noch zu dieser Ungerechtigkeit.
Ja.
Es ist ja nicht, also weil das wird ist dann oft das vor quasi die Kritik an einer gemeinsamen Schule und an mehr gemeinsamen Lernen ist dann, ihr wollt es alle gleich machen. Nein, wie du richtig sagst, es geht nicht darum, dass alle ein Einser haben oder alle ein Zweier haben oder alle dann das Gleiche können. Aber was in Österreich der Fall ist, die Chancen, die ich habe, hängen enorm davon ab, aus welchem Elternhaus ich komme.
Mhm.
Und es kann mir keiner erzählen, dass alle Kinder, die selber Akademiker-Eltern haben, automatisch oder aus Österreich sind, auch autochtone Österreicherinnen und Österreicher, automatisch intelligenter sind als Kinder, die aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommen oder Flüchtlingskinder sind. Das ist einfach Bullshit.
Mhm.
Und das System verstärkt das aber und tut so, als wären die einen quasi gescheiter und besser und die haben auch dann viel mehr Chancen und die anderen nicht. Und es geht nicht darum, dass alle gleich sind und alle das Gleiche machen. Es geht nur darum, dass Schülerinnen und Schüler, die aus einem nicht so privilegierten Elternhaus kommen, die gleichen Chancen haben und auch faire Chancen bekommen, wie zum Beispiel ich. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, aber ich bin jetzt nicht von Haus aus intelligenter als zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichte.
Mhm.
Aber dieses System ist für Kinder, wie ich es war, aufgebaut.
Mhm.
Und das kann man politisch ändern, indem man zum Beispiel diese Segregation zwischen Mittelschule und Gymnasium beendet, indem man mehr Ganztagsschulen einbaut, indem man einen Fokus darauf legt, wir müssen den Schülerinnen und Schüler, die da sind, die nicht so aus privilegierten Haushalten kommen, mehr Chancen geben.
Wenn wir jetzt so eine Gesamtschule einführen würden, das würde ja jetzt, ich überlege gerade noch, ich kenne mich ja politisch auch nicht aus, also in operativen Geschäften, mit einem Politiker, sondern einer Politikerin. Ich könnte jetzt einfach eine Schule starten und sagen, die ist von 6 bis 14 und dann entscheidet sich, ob die Person nachher eine Lehre macht oder HKTL oder was auch immer, genau, wie viel Hasch und was wir für Möglichkeiten haben. Das könnte ich einfach mal starten. Was hindert uns?
Ja, also erstens mal ist es sehr schwierig, in Österreich Privatschulen zu öffnen, die nicht einen religiösen Träger haben.
Aber
also,
wieso privat? Ich könnte es ja,
darum öffentlich.
Kann ich die öffentlich.
Nein, eine Volksschule kann nur 4 Jahre lang dauern. Nach 4 Jahren beginnt diese.
Wer sagt, das ist das Gesetz?
Das Gesetz, ja, ja. Nein, das ist gesetzlich geregelt.
Und warum ändern wir es nicht? Wenn wir wissen laut Statistiken, dass wir die Nachzügler sind und alle anderen machen es besser?
Ich glaube, weil es politisch keine Mehrheit dafür gibt. Also jetzt sage ich, als Politiker rede ich jetzt, ÖVP und FPÖ haben in großen Teilen, es gibt auch ein paar ÖVPler witzigerweise und ÖVPlerinnen im Westen Österreichs, die dem viel offener gegenüberstehen, aber die ÖVP als insgesamte Partei hat die offizielle Standpunkt, man muss die Trennung zwischen Gymnasium und Mittelschule aufrechterhalten und die FPÖ sowieso und die anderen drei Parteien haben keine Mehrheit. Noch dazu bräuchte man für die Änderung, dass die Volksschule oder dass es eine Schule gibt von 6 bis 14 oder 6 bis 15, wahrscheinlich eine Verfassungsmehrheit, also 2/3 Mehrheit im Parlament und die gibt es nicht dafür.
Die Grünen, die SPÖ und die Neos wären dafür.
Ja.
Neos auch.
Ja, die Neos sagen dann immer, sie sind dafür, dass es in die, ja, sagen wir mal ja.
So schlussendlich wären sie dafür. Das heißt, wenn ich jetzt vergesse, dass du, oder wenn du kurz versuchst zu vergessen, dass du bei den Grünen bist,
ja,
frag dich,
wenn
du Politiker bist. Eine Schule zu eröffnen. Eine einzelne Schule zu eröffnen, irgendwo in Wien, wo gerade Platz ist dafür und zu sagen, okay, es müssen nur die mitmachen, die Lust haben. Nur die Lehrer und Lehrerinnen, die dort arbeiten wollen, nur der Direktor, die Direktorin, die dort arbeiten will und nur die Schüler, Schülerinnen, wo die Eltern auch sagen, hey, ich möchte mein Kind dahin schicken. Und wir machen einen Probelauf und das machen wir eine Schule, zwei Schulen, drei Schulen. Das geht nicht, weil sich Parteien, egal welche jetzt, dagegen stellen.
Ja, weil es gesetzlich nicht möglich ist, eine Schule, eine Volksschule zum Beispiel länger zu machen als 4 Jahre oder was es schon gibt in Wien, es gibt ein paar Schulversuche, da gibt es Gymnasien, die nehmen in der Unterstufe auch Kinder, die keine Gymnasialreife haben, also die eigentlich aus der Volksschule Noten mitbringen, die ihnen nicht erlauben würden, ins Gymnasium zu gehen. Und die nehmen aber diese Kinder trotzdem. Und die haben quasi eine gemeinsame Schule.
Sieht man da schon Resultate? Oder?
Da sieht man Resultate, dass Kinder dann doch maturieren, denen vorher nie die Matura zugetraut worden wäre. Im 23. Bezirk eine, die bekannteste ist die Anton-Krieger-Gasse, die macht das, war ich auch schon dort, super Direktor. Und die nehmen Kinder, die eigentlich nicht ins Gymnasium gehen dürften, haben dann auch mehr Ressourcen, mehr Lehrerinnen und so in der Unterstufe, also zwischen 10 und 14. Und da gibt es dann ein paar, und da gibt es dann von denen einige, die dann maturieren, die hätten sonst den Weg zur Matura wahrscheinlich nicht geschafft.
Na gut, dann hier mal ein Appell an die Parteien, die sich dagegen stellen. Jetzt macht's mal ein bisschen den Kragen locker und überlegt euch, ob man das nicht einmal als Versuch starten könnte, mit nur Menschen, die das freiwillig wollen, niemanden dazu zu zwingen. Aber ich finde das auch stark, man muss ja nicht immer so schwarz-weiß denken, diese Zwischenlösung, dass eine AHS einmal anfängt, vielleicht diese Eintrittsbarriere, nenne ich sie jetzt, zu verschwinden zu lassen langsam und dass wir uns vielleicht so angleichen in der Schülerschaft, die wir vielleicht in den Schulen haben.
Weil das macht ja auch, das illustriert auch, warum das, also es ist systemisch ein Problem und es gibt extrem viele Studien dazu, kann man sich nachschauen, dass einfach diese Trennung Kindern aus nicht privilegiertem Haushalt enorm benachteiligt. Mhm. Aber auch, ich kann es erzählen aus eigener Erfahrung, kommen Schülerinnen und Schüler zu mir in der ersten Klasse Mittelschule, sind 10-, 11-jährige Kinder. Mhm. Herr Stadler, das heute in Mathematik war sehr schwierig, das können Sie bei uns nicht unterrichten, wir sind doch nicht die intelligenten Kinder, das können Sie nur im Gymnasium unterrichten. Mhm. Oder, da haben Sie mich mal gefragt, Herr Stadler, Sie haben doch studiert, ich habe gesagt, ja. Sie sind, also das heißt, Sie sind intelligent, warum unterrichten Sie sich nicht im Gymnasium, warum unterrichten Sie bei uns? Mhm. Ja, also das Selbstwertgefühl dieser Kinder ist mit 10, 11 schon so, ich bin in der nicht intelligenten Schule, ich bin in der nicht intelligenten Gruppe. Mhm. Weil niemand glaubt an diese Kinder. Das System sagt ihnen quasi mit 10 Jahren, du bist nicht gut genug. Und die selber haben das schon so verinnerlicht, ich kann es nicht werden. Auf der anderen Seite bin ich dagegen zu sagen, man darf nicht dann, also ich finde, man muss an diese Kinder glauben und man muss auch diesen Kindern vermitteln, wenn sie hart arbeiten, und die meisten von denen müssen wahrscheinlich viel härter arbeiten als ich zum Beispiel als 10-, 11-Jähriger, können sie was aus sich machen. Ja. Aber es ist in dem System halt noch schwieriger als im gemeinsamen.
Und sie können vor allem, es geht ja darum, dass jeder was aus sich macht, was er oder sie möchte, oder?
Genau.
Aber
die Möglichkeiten.
Und sich nicht in einer Schublade eingeschränkt fühlt. Das muss ja nicht ein Studium sein. Vor allem, ich habe auch in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, mit einer Redakteurin von Profil haben wir drüber geredet. Mhm. Unsere Eltern dachten ja, auch mit Migrations-Background, wenn wir studieren, wären wir reich. Und wir haben erst nach dem Studium checkt, ich habe Medienmanagement studiert, und ich habe gedacht, ach verdammt, das macht mich gar nicht reich. Hätte ich doch auf den Papa gehört, der dich mit Medizin studiert. Aber wir dachten generell, jedes Studium macht uns reich und das tut's dann nicht. Prinzipiell ist es ja wichtiger, dass du deinen Weg findest und dass du eine Wahlmöglichkeit hast. Und die hatte ich zum Beispiel auch. Also ich sehe mich auch bei diesen privilegierten Kindern, weil ich sehr, sehr viel Support von meinen Eltern bekommen habe. Ja. Und ich denke, auch wenn sie Hackler waren und ein Leben sich hier aufgebaut haben, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass sie selber zumindest eine gewisse Bildung in Indien genossen haben, bevor sie hergekommen sind. Und dass ihnen von Anfang an ultra wichtig war. Teilweise, glaube ich, auch zu wichtig, aber es ist okay, dass meine Schwester und ich alles aus uns herausholen. Und dann, glaube ich, war noch ein Glück, dass wir gut im Lernen waren. Meine Schwester und ich beide tun uns einfach oder haben uns gut getan, also haben uns leicht getan beim Dinge teilweise auswendig lernen und Dinge teilweise verstehen. Ja. Sie halt in Sprachen und ich in Mathe und was weiß ich. Das sind halt alles Glücksfaktoren. Ja. Und es wird mir immer jetzt im als Erwachsener oder Ü30-Mensch halt immer mehr bewusst. Ich wollte dich auch fragen, weil ich das in ein paar Berichten gelesen habe, dass ihr von einer Durchmischung sprecht bei den Schülern und Schülerinnen. Und ich war mir nicht sicher, es hat sich für mich nicht so angehört, als ob die Gesamtschule die Durchmischung ist, die ihr meint, sondern wirklich, dass ihr meint, wir sollten jetzt schauen, wie, ich kenne es ja von, wenn man Statistiken erhebt, dass man schaut, dass man möglichst eine große Breite an Personen holt. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ich arbeite in einem App-Bereich, wenn ich die App testen lasse, dann versuche ich verschiedenste Menschen mit verschiedenster digitalen Affinität, eigentlich auch Alter, aber das ist bei Schülern vielleicht nicht so, dazu zu holen, dass sie das testen. Und bei Schulen diese Durchmischung zu schaffen, dass ich jetzt hier Kinder hätte mit unterschiedlichen sozioökonomischen Background, mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen und. Ist es die Gesamtschule oder wäre da noch ein Schritt mehr, den ihr da vorschlägt?
Also die Gesamtschule wäre eine viel bessere Durchmischung im Alter von 10 bis 14 Jahren. Das ist das eine. Ja, das, was wir vorschlagen als Grüne, und das ist auch der Punkt, weshalb ich geschrieben habe, das ist schon ein systemisches Problem, wo es tatsächlich auch sowas wie, ich mag den Begriff nicht, aber der Einfachheit halber, sag mal, sowas wie Brennpunktschulen gibt. Mhm. Das glaube ich tatsächlich schon sind, jetzt rede ich von Volksschulen, wo 40%, 50%, 60% der Schülerinnen und Schüler an diesen Volksschulen als außerordentliche Schülerinnen und Schüler geführt werden. Mhm. Das sind, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, Schülerinnen und Schüler, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können. Das ist eine Herausforderung, weil es als Lehrer oder als Lehrerin natürlich weit schwieriger ist, da zu unterrichten. Das heißt, by the way, noch überhaupt nichts über diese Kinder. Das können die Liebsten oder die größten Kätzchen sein. Mhm. Ja, aber es ist eine Herausforderung. Und was wir jetzt in Wien sehen, ist natürlich ein anderer Anteil an solchen außerordentlichen Schülerinnen und Schülern im 10. Bezirk als im 3. Bezirk oder im 16. Bezirk als im 8. Bezirk. Mhm. Ja, was es aber gibt, und das meinen wir auch mit Durchmischung, sind innerhalb der Bezirke Volksschulen, die oft sehr nah beieinander liegen und die eine Volksschule hat fast nur autochtone Kinder und aus akademischem Haushalt und die andere Volksschule, die ist 150 Meter entfernt, wirklich. Mhm. Teilweise sieht man rüber und dort sind 50%, 60% der Schülerinnen und Schüler außerordentliche Kinder. Das heißt, es sind entweder Kinder, die geflüchtet sind und noch nicht gut genug Deutsch sprechen oder es sind Kinder, die auch hier geboren sind und noch nicht gut genug Deutsch sprechen. Das ist noch ein Riesenproblem. Oder es sind einfach Kinder, die außerordentlich sind. Mhm. Und natürlich ist es viel schwieriger, die Sprache zu lernen, wenn von den 20 Kindern, die mit mir in die Klasse gehen, 12, 13 auch die Sprache nicht können oder 14, 15 auch die Sprache nicht können, als wenn 3 oder 4 in der Klasse die Sprache nicht so gut können. Und was wir mit Durchmischung meinen, heißt, die Schulen, die nah beieinander liegen, die innerhalb eines Bezirks sind, innerhalb eines Kreises sind und die so eklatant unterschiedliche Schülerinnenschaft haben, da muss man politisch so steuern, sage ich einmal, dass diese Segregation, dass diese Trennung nicht zu groß wird.
Dass wir schauen würden, zum Beispiel innerhalb der Bezirke, wo es auch jetzt gut erreichbar ist für die Menschen, die dort leben. Wir sagen, okay, hey, hier in diesem Umkreis, wo wir alle wohnen, schauen wir, dass wir die Menschen, die vielleicht eben noch mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben, aufteilen, damit wir gleichermaßen eine Durchmischung haben mit dem Ziel, dass diese Menschen halt relativ schnell, also jungen Menschen, diese jungen Kinder, relativ rasch die Sprachdefizite aufholen können.
Genau.
Und wir hier auch eigentlich unseren Durchschnitt wieder erhöhen an Kindern mit Möglichkeiten, die sie danach haben werden.
Genau.
Und denen das Potenzial ausnutzen, das wir jetzt gerade nicht ausnutzen.
Ja.
Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich sage, nein, das will ich nicht, und mich gleichzeitig aber aufregt, dass sich die Menschen nicht integrieren. Wenn ich sage, nein, das will ich nicht, dann will ich eigentlich sagen, alle, die jetzt vielleicht einen Schritt unserer Kultur noch entfernt sind, weil sie die Sprache nicht können und Sprache ist auch ein Enabler für die Kultur, schicke ich in einen Raum und sage, warum lernt ihr nicht meine Kultur?
Absolut, ja, so sehe ich es auch, voll. Sie sagen, nein, das will ich nicht und dann frage ich immer, ja, warum nicht? Ja, weil ich will nicht, dass mein Kind mit denen in die Klasse geht. Ja. So sagen das auch, wird doch teilweise gesagt. Jetzt finde ich, man darf niemandem vorwerfen, ich habe selber keine Kinder, aber man darf niemandem vorwerfen, dass man fürs eigene Kind das Beste will, was auch immer das ist. Aber man muss als Politiker oder Politikerin, ich sage auch als Lehrer, ich will ja nicht die Herausforderungen oder die Problemstellungen an einzelne Standorte zu groß werden lassen oder abschieben.
Ja.
Und deswegen...
Und vor allem willst du ja mit dieser Lösung auch nicht an anderen Standorten Probleme schaffen, sondern wir wollen ja eigentlich Probleme lösen.
Ja.
Das heißt, durch diese Durchmischung schaffen wir ja, dass es in diesem Bezirk oder in diesem Kretzel, wo diese Schulen sind, uns allen eigentlich besser geht.
Ja.
Dass wir alle miteinander besser zurechtkommen.
Ja, voll, absolut. Und ich finde, und das ist tatsächlich ein großes Problem, das, glaube ich, auch medial nicht aufgebauscht wird, sondern dass das tatsächlich real existiert, ist, dass es in Wiener Volksschulen und dann auch in den Mittelschulen zu viele Schülerinnen und Schüler gibt, die die Sprache nicht ausreichend beherrschen, dass man guten Unterricht machen kann. Obwohl, und das ist ein wichtiger Punkt, obwohl viele, viele von denen hier im Kindergarten waren. Und teilweise, also jetzt eine Statistik, 50% aller Erstklässlerinnen an Wiens Volksschulen können nicht gut genug Deutsch, um dem Unterricht zu folgen, sind daher außerordentliche Schülerinnen und Schüler. Die sind dann sehr ungleich verteilt in den Volksschulen, aber von diesen 50% waren über 80%, also über 8 von 10 Kindern waren in Wien 2 Jahre lang in einem Kindergarten. Das sind Wienerinnen und Wiener.
Das wollte ich dir jemals nicht
sagen. Das sind Wienerinnen und Wiener.
Ja.
Und die waren hier im Kindergarten und sprechen die Sprache nicht gut genug. Und das ist tatsächlich ein Problem, das wird medial viel diskutiert und das ist so ein Problem, wo ich
sage... Aber warum können sie das? Sie können aus den genannten Grund können sie dann, haben sie Deutschdefizite, weil sie halt dort waren in der Schule, wo sie halt jetzt nicht viele Menschen hatten, die mit ihnen Deutsch sprechen.
Ja, das ist sicher auch ein Grund.
Oder im Kindergarten,
meine ich. Ja, das ist sicher auch ein Grund, weil die Kindergärten auch nicht durchmischt sind. Aber ein anderer Grund ist, die Kindergärten haben viel zu große Gruppen, zu wenig Pädagoginnen. Es gibt in ganz Wien, ich glaube, es gibt 2.500, 3.000 Kindergartenstandorte und es gibt keine 500 Sprachförderkräfte. Also es gibt einfach viel zu wenig Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer.
Generell Kindergartenplätze sind ja sehr begehrt und schwierig.
Genau.
Das kriege ich in meinem Umfeld immer
mit. Es gibt viel zu wenig Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Kindergartengruppe mit 20, 25 Kindern habe und eine Pädagogin und eine Assistentin und dann muss ich mit denen alles andere machen und auch noch die deutsche Sprache lernen, ist das natürlich sehr schwierig.
Das heißt, wir müssten mal anfangen, Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen besser zu bezahlen und ihnen ein Berufsleben zu erleichtern.
Genau.
Dann müssten wir anfangen zu sagen, hey, hier im Kretzel schauen wir, dass es allen besser geht, indem wir auch schauen, dass wir quasi gemeinsam anpacken und uns auch hier gut durchmischen und nicht sagen, es gibt die A-Klasse und B-Klasse, sondern wir sind alle A-Klasse. Und dann fangen wir noch an und sagen, hey, schieben wir unsere Kinder nicht irgendwo rein mit 10, wo sie vielleicht noch gar nicht ihr Potenzial entfaltet haben und gar nicht wissen, wie mit ihnen geschieht, sondern schauen wir, dass wir mit 14 vielleicht erst einmal eine erste Tendenz entwickeln mit, was möchte ich einmal werden. Und bis dahin, dass sie alle die gleichen Chancen haben.
Ja, sehr gut zusammengefasst.
Das wirst du mal. Ich wollte eigentlich diese Durchmischung, ich wollte dich an dieser Durchmischung aufhängen. Ich wollte eigentlich, dachte ich mir, ich verstehe das nicht und das macht keinen Sinn, aber so wie du es gerade erklärt hast, macht das total viel Sinn.
Und es macht auch insofern, also uns wurde dann ganz lang vorgeworfen, ihr wollt dann die Kinder aus dem 18. Bezirk in den 10. Schicken, weil ja im 18. quasi, weil das so quasi vorteilsbehaftet waren immer die Kritiker und haben gesagt, nein, im 10. kann man nicht mehr durchmischen, im 18. auch nicht. Und dann haben wir jetzt Zahlen, die hat uns die Stadt Wien gegeben, sage ich jetzt als Politiker wieder, Zahlen gegeben, wo man für jede einzelne Volksschule Wiens sieht, wie viel Prozent sind außerordentliche Schülerinnen und Schüler. Und dann sieht man, dass in jedem Bezirk Schulen gibt, die haben 3-4% und Schulen gibt, die haben 50-60% innerhalb jedes Bezirks. Jetzt verstehe ich, dass es in manchen Bezirken schwieriger ist, diese Durchmischung zu machen als in anderen, klar. Aber es ist in jedem Bezirk möglich. Man muss niemanden quer durch die Stadt schicken. Das ist innerhalb des Kretzels, innerhalb des Bezirkes und oft sehr nah beieinander möglich.
Ich finde das arg. Vor allem, was ich mir denke, ist, was oft bei diesen Diskussionen untergeht, ist, dass es ja nicht nur um die Kinder, wir haben jetzt nämlich auch viel darüber gesprochen, es geht nicht nur um die Kinder, die Deutschdefizite haben, sondern es geht um alle Kinder in Österreich, die vielleicht Eltern haben aus bildungsfernen Schichten oder nicht einmal, vergiss einmal die Eltern, es geht um alle Kinder in Österreich.
Ja.
In Wahrheit.
Ja.
Ich hatte ja Kollegen und Kolleginnen, die waren schlechter als ich in der Schule. Und ich bin im 11. aufgewachsen, am 11. in der Schule. Wir waren alle von überall. Es war mehr mitteleuropäisch alles oder europäisch. Ja. Ja. Aber wir waren von überall und unabhängig. Wir haben damals auch nicht so in unsere Backgrounds gedacht. Und wo kommt wer her? Das war uns eigentlich relativ wurscht damals. Aber es gab Schüler, die auch keinen Migrations-Background hatten und die Aufsätze geschrieben haben, so wie wir miteinander reden. So treffen wir sich, machen wir sich aus und so. Ja. Und welche mit Migrationshintergrund auch. Aber wir haben einander halt damals, das war eine coole Dynamik, ich habe sicher auch das Privileg gehabt an der HS, wir haben uns alle gegenseitig geholfen halt und hochgezogen. Ja. Und darum geht es eigentlich, dass wir das allen ermöglichen, also auch den lieben Österreicherinnen und Österreichern selbst, wenn sie irgendwelche Angst vor Menschen mit Migrationshintergrund haben, auch um eure Kinder geht's. Auch die möchten gefördert werden und auch die würden da gefördert werden. Einfach alle.
Ja, alle. Voll.
Krass. Ich habe nicht geglaubt, dass ich heute so deiner Meinung sein werde wieder mal, aber ich finde das eigentlich relativ gut.
Ja.
Ich habe noch über, auch mit Blick auf die Zeit, ich bin meine Folgen auch ein bisschen durchgegangen, und weil ich wollte ja vorher wissen, was hast du alles an Kritik vermisst. Ich habe mit der Dolores von den Neos in der, einer der letzten Bildungsfolgen oder in einer Zusatzbildungsfolge, das war, das hat sich dann so entwickelt, darüber gesprochen, dass es für mich auch eine, die Frage ist, ob die Themen, die wir angehen, wie zum Beispiel das Kopftuchverbot unter 14, die Sprachförderkurse, ob das die Themen sind, die wirklich uns nachhaltig helfen und wir uns in 10, 20, 30 Jahren denken, ah, damit haben wir unsere Gesellschaft und unseren Kindern was Gutes getan. Mhm. Was sagst du zu dem?
Ich sage, nein. Wir reden in der Bildungspolitik ganz viel über Themen, die auch, wenn es um Bildungswissenschaft geht, nicht die sind, die am meisten bringen würden, dass viele und alle Kinder möglichst viel lernen und viele Chancen haben. Mhm. Teilweise reden wir schon drüber. Ich würde zum Beispiel sagen, dass diese Sprachförderkurse und Sprachförderung und Deutschförderung ein ganz essentielles Thema ist.
Okay.
Also wirklich, ich mag das noch einmal auch betonen. Wir haben jetzt geredet über die Kids, die im Kindergarten und in der Volksschule nicht gut genug Deutsch können. Mhm. Aber wir haben auch wirklich, also wenn etwas, ich sage es jetzt so ganz ehrlich, teilweise wirklich erschreckend ist, dann ist es das Deutsche, an meiner Schule ist es das Deutschniveau in manchen Stunden. Also ich habe auch viel Geografie und Biologie unterrichtet und dann liest man einfachste Absätze, da kommen Wörter vor wie ein Kraftwerk zum Beispiel war sowas, ja, ein Kraftwerk. Und dann frage ich, wer weiß, was ein Kraftwerk ist? Ah, pff, naja. Nein, niemand. Dann schauen wir in den jeweiligen Sprachen nach, ja, kann man übersetzen. Ja, und auch in den jeweiligen Sprachen ist es dann schwierig. Ja, habe ich schon mal gehört, aber ich weiß eigentlich nicht, was das tut oder was das macht. Mhm. Ja. Also,
das heißt, du weißt eigentlich in keiner Sprache.
In keiner
Sprache. Du hast in keiner Sprache den vollen Funktionsumfang der Sprache.
Genau. Also das ist so eine gewisse, da fehlt ein gewisses Art von Weltwissen, was ich, dass ich weiß, was ein Kraftwerk ist, was da passiert und was da vielleicht, dass da Strom rauskommt.
Mhm.
Und dass ich es dann auch noch benennen kann. Und das ist schon ein großes Problem. Und das und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir viel diskutieren, das tatsächlich wichtig ist.
Mhm. Also das mit den Sprachförderkursen.
Absolut.
Das ist eh bei der Folge mit der Dolores auch ein bisschen untergegangen, aber das wird ja auch supportet, auch von den Neos.
Absolut.
Sehr gepusht.
Ja.
Und das ist, sagst du auch, ein sehr
absolut
wichtiger
Punkt. Und dann die viele Themen, die ihr auch in den letzten Folgen besprochen habt, finde ich absolut wichtig. Also wir haben ja auch schon über gemeinsame Schule geredet, Ganztagsschule. Es wurde dann noch viel, glaube ich, über Schulpsychologen, administrative Kräfte, weniger Bürokratie. Das halte ich alles für wichtige Themen.
Ja. Es wurde ja auch gesagt von den Lehrern und Lehrerinnen, die ich da hatte, oder von der Lehrerin und dem dass politische Aktivitäten sich oft nach Pressearbeit fühlen und nicht nah an der beruflichen Realität da sind. Also sind nicht praktisch gut umsetzbar, aber lassen sich gut vermarkten in der Zeitung für irgendeine Partei, egal welche jetzt.
Ja. Das glaube ich auch. Ich wollte, also zu einem gewissen Teil reden wir, glaube ich, über Dinge, die tatsächlich wichtig sind und auch wichtig sind, dass wir sie ändern, diese Themen, die ich jetzt schon angesprochen habe. Und dann gibt es natürlich Themen, über die wir extrem viel reden, die, glaube ich, denen nicht sehr wichtig sind im Alltag. Also das Kopftuchverbot ist eines davon, das ich jetzt auf der Prioritätenliste relativ weit unten hätte.
Hast du irgendwie mitbekommen, dass es die Schüler irgendwie toucht, das Thema?
Ja. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe keine abgeschlossene Meinung zu dem Thema. Ich finde es eher, ich bin derzeit eher, sag, es ist okay, dass man es verbietet für unter 14-Jährige.
Mhm.
Haben wir auch offiziell gesagt als Grüne. Wir sehen das okay.
Okay.
Weil Und dann sind Schülerinnen und Schüler zu mir gekommen in der Pause und haben gesagt, Herr Stadler, wir haben gesehen, weil das Instagram ist halt leider öffentlich, ja, als Politiker, wir haben gesehen, Sie haben einen Beitrag geliked, wo es um das Kopftuchverbot, wo es dafür ging. Ah, darum shit, ging. Weil jetzt sieht man, wer was liked. Ja, genau. Und ich so, okay, ich like einfach eigentlich, glaube ich, fast alle Beiträge von der ZIP, die ich so sehe, egal ob ich das gut finde oder nicht. Ja. Und sie waren so, ja, aber finden Sie es gut? Es waren auch 2-3 Mädels ohne Kopftuch, 2-3 Mädels mit. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und das war eigentlich, und das war super. Es war super Diskussion in der Pause, Viertelstunde. Und dann habe ich habe mehr gefragt eigentlich auch, findet ihr es okay, wenn man es in der Volksschule trägt? Und dann haben die Mädels mir gekauft, nein, in der Volksschule ist nicht, das ist zu früh. Also ich will nicht, dass es jemand in der Volksschule hat. Ich hätte es auch selber nicht getragen in der Volksschule. Aber jetzt, ich bin, das sind Viertklässlerinnen, jetzt, warum soll mir jetzt jemand verbieten, was ich trage? Mhm. Und so, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es schon, also was diese Tendenzen von, dass auch dann gesagt wird, wenn du es nicht trägst, bist du nicht wirklich Muslime, und die Muslime, die es nicht tragen, sagen dann, hey, ich bin aber schon eigentlich auch muslimisch. Das kommt schon vor.
Sozialer Druck. Aber eben war das meine Einstellung dazu war ja, hey, erhebst du irgendwelche Zahlen?
Ja, das habe ich gehört. Ja, also, aber da höre dann ich als Lehrer, muss ich ehrlich sagen, auch so, also da würde ich extrem aufschreien. Also wenn mir jemand auftragen würde, dass ich zählen soll, wie viele Kinder bei uns in der Schule jetzt was anhaben oder wie ausschauen, na, oder welche Religion haben, dann würde ich das nicht, das würde ich sofort aufschreien.
Also ich glaube, vielleicht muss sich jemand melden, der oder die sich mit diesen Umfragen und Analysen und bei Statista und Co. auskennt, ja, weil so funktioniert es ja nicht.
Ja, man kann das nicht schätzen.
Es gibt ja auch eine, wir wissen, wie viele Frauen Gewalt von Männern im Haushalt erfahren. Mhm. Und wir wissen, es gibt eine Dunkelziffer und die wird geschätzt. Mhm. Dafür gehen wir aber jetzt nicht von Tür zu Tür und zählen und fragen,
nein, aber dafür geschlagen. Aber da gibt's Anzeigen und die werden halt hochgerechnet und da wird die Dunkelziffer hochgerechnet. So nehme ich das an. Mhm. Und beim Kopftuch weiß ich ja nicht, von welcher Zahl ich wegrechnen soll.
Also könnte man doch sicher wahrscheinlich eine repräsentative Gruppe ausfindig machen, mit denen privat Gespräche führen. Ja. So mit, du kannst doch mit ja, also das Thema, es polarisiert so und ja, berührt emotional so viele Menschen, egal ob sie dafür sind oder dagegen, ja, dass ich mir denke, ich nehme mir die Zeit als Regierung und spreche mit 500 betroffenen Mädels privat darüber und werte das aus, um ja, einzuschätzen, ist es ein Thema, das von mir aus, was du jetzt mit reingebracht hast, woran ich gar nicht gedacht habe, ist der soziale Druck, der Druck durch TikTok ja, und Co., der natürlich mitspielt.
Na, den gibt's, ja.
Und dann halt der Druck, der familiäre Druck. Ja. Und das wäre doch machbar, dass ich mit 500 Schülerinnen spreche und dann sage, okay, anhand dessen glaube ich, dass 30% der Schülerinnen betroffen sind und habe eine Zahl und die ist geschätzt, aber die ist immer noch besser, als was jetzt da ist, nämlich nichts.
Ich stimme dir 100% zu. Wäre sicher besser. Ja. Ja, kann man auch sicher machen. Cool. Ja, absolut.
Dann machen wir das als nächstes. Ja.
Da will noch eine Sache, weil ich finde schon, weil du gefragt hast, was bringt und ob wir über die richtigen Themen diskutieren. Ja. Und bevor wir jetzt auch wieder zu lange wie über das Kopftuch reden, was nie diskutiert wird, auch in den Bildungsfolgen, glaube ich, die von dir, die ich jetzt gehört habe, und auch bei uns ganz selten und im österreichischen System, im deutschsprachigen Raum sehr selten diskutiert wird, ist die Qualität von dem, was in der Schule passiert. Wir reden extrem viel über Strukturdebatten. Mhm. Haben wir eine Ganztagsschule, haben wir eine gemeinsame Schule, wie viele Pädagoginnen gibt es, wie viele arbeiten die, welche Strukturen haben wir, wie viele Schulpsychologinnen gibt es, wie viele Sozialarbeiterinnen, gibt es Durchmischung oder nicht? Das sind alles strukturelle Fragen. Mhm. Es ist alles wichtig. Mhm. Was ich mittlerweile, und ich bin da ein bisschen, gebe ich auch ehrlich zu, ein bisschen, wäre ich immer radikaler, wir reden kaum darüber, ist das, was qualitativ passiert, das, was passiert in der Schule oder im Kindergarten, ist das qualitätsgesichert? Was passiert da genau? Was passiert in diesem 50 Minuten Unterricht? Und wie können wir schauen, dass das hochqualitativ passiert, was da Lehrkräfte oder Pädagoginnen und Pädagogen machen? Und ich glaube, wir müssen langsam beginnen, auch ein bisschen darüber zu reden, wie können wir sicherstellen? Und weil das machen wir in ganz vielen anderen Bereichen, bei der Ärzteschaft, bei der Ärztinnenschaft. Und da gibt es überall eine gewisse Qualitätssicherung. Mhm. Nur im quasi so wichtigen Bereich, im Bildungsbereich, gibt es das kaum. Und es gibt auch kaum eine Datenlage. Ich weiß, das ist sehr sensibel und das ist auch gerade im deutschsprachigen Raum sehr verpönt, dass man so quasi Leistungsdaten von Schulen nimmt und dann auch quasi veröffentlicht vielleicht sogar oder öffentlich diskutiert. Es zeigt sich aber, dass das Systeme, die das machen, die auf die Qualität und schauen und die schauen, was passiert da und die auch die Daten dann ehrlich auswerten, dass die oft viel fairer sind, weil die, die quasi durchrutschen bei einem System, das das nicht macht, sind oft die, die halt aus nicht privilegierten Haushalt kommen, die nicht so viel Hilfe von daheim haben. Und deswegen glaube ich, dass eine ganz wichtige Sache, über die wir wenig sprechen im österreichischen Bildungssystem oder in der Bildungslandschaft generell, wäre, darüber zu reden, wie schaut Qualitätssicherung aus? Wie können wir das machen? Wie können wir das auch datenbasiert machen? Es gibt Leistungsdaten, die können wir auch hernehmen. Mhm. Und dann sehen wir vielleicht manche Mittelschulen oder Volksschulen, die haben extrem gute Leistungsdaten, obwohl sie eine herausfordernde, sag ich mal, Schülerinnenschaft haben. Mhm. Die müssen irgendwas extrem gut machen an dem Standort. Schauen wir dort mal hin und schauen wir, was die machen. Und andersrum gibt es vielleicht Schulen, die sind von außen als das Top-Gymnasium und guter Ruf. Und dann kommt noch drauf bei den Leistungsdaten, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, das ist ein Punkt, also das ist jetzt, glaube ich, das kann man endlos diskutieren, aber das ist ein Punkt, über den wir sehr selten sprechen, der auch die Wissenschaft sagt, dass der sehr, sehr wichtig ist.
Ja. Nein, ich habe jetzt gerade dran nur gedacht, dass ich mir öfter schon gedacht habe, dass es in vielen Bereichen ja sowas notwendig ist, wie zum Beispiel auch, ich sage jetzt irgendwas und dieses Thema müsste ich dann wahrscheinlich auch in 4-5 Folgen erst einmal analysieren, aber bei der Exekutive, bei der Polizei, da wäre es auch immer gut, ja. Ich weiß nicht, inwieweit das auch schon passiert, dass man schaut, ich weiß, dass die Polizeiarbeit sich wahnsinnig verbessert hat in den letzten Jahrzehnten und dass man drauf schaut, weil das ist eine wichtige Funktion, die ist für uns alle wichtig. Genauso eben, wie du schon gesagt hast, im Medizinbereich, im medizinischen Bereich, finde ich das komplett in Ordnung, weil so ein Thema, das uns alle betrifft, dass wir sagen, hey, wir möchten schauen, wie ist die Qualität und wo funktioniert es gut und wie können wir das vielleicht auch überall anders. Absolut. Nicht wieder eben, das ist eh das, was der Herr Magister Bauer, ehemaliger Klassenvorstand, angesprochen hat, nicht um Finger zu pointen, nicht um zu sagen, der und die haben irgendwas falsch gemacht und schau mal, sondern um zu sagen, das verbessern wir und das verbessern wir und das verbessern und dann, wir, mit diesem konstruktiven Ansatz voranzugehen.
Absolut. Und jetzt, ich glaube, das war auch in der Folge mit deinem ehemaligen Klassenvorstand und jetzt Direktor, der hat auch gesagt, man kann nicht alles messen in der Bildung, man soll nicht alles messen. Das stimmt. Aber ich bin schon ein Verfechter davon zu sagen, man kann Dinge messen. Also man kann messen, wie gut kann man gewisse Sachen in Mathe, in Deutsch, in Englisch, auch in Geografie und Geschichte. Und ich finde, die Sachen, die man messen kann und die wir als Gesellschaft definiert haben, dass es Basiswissen oder Grundwissen ist, die alle können sollten, die muss ich irgendwann messen als System und schauen, können das genug Schülerinnen und Schüler? Und wenn ich dann drauf komme, das können nicht genug Schülerinnen und Schüler, wie es ja jetzt auch ist. Also bei den Bildungsstandardserhebungen können 80% der Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule in Wien nicht die Basics, die wir als Gesellschaft alle per Verordnung geschrieben haben, dass das die Basics wären. Mhm. Und dann muss ich aber hinschauen und ich finde, sage ich ganz ehrlich, da muss ich auch hinschauen, woran liegt das? Und wie kann man es verbessern? Ja. Und da gibt es Systeme, die schaffen das sehr gut. Wie der London zum Beispiel oder auch in Estland. Die haben diese Daten und sehen, okay, diese 10 Schulen, da kommen lauter Kids raus, die können das alle. Mhm. Was machen die? Die machen irgendwas richtig. Ja. Da schauen wir jetzt mal hin und dann nehmen wir das, was die machen und schauen das bei anderen. Aber bei uns in Österreich gibt es weder die Daten noch irgendwie die Motivation dazu, das dann so zu machen. Weil natürlich, ich sehe schon die negativen Seiten davon. Ja, dann kommen Vergleiche natürlich und so. Aber also
ich habe vorher ein paar Sachen sehr simplifiziert, wie man muss jetzt einfach Pädagoginnen besser bezahlen und das. So funktioniert es ja auch nicht. Das muss ja auch angepasst werden und wir müssen schauen, wie wir diese Dinge umsetzen. Und genauso gilt es ja auch für das mit den Daten. Man muss ja auch schauen, wie man mit diesen Daten, aber ich kann dir auch sagen, oder unseren HörerInnen auch sagen, in der Privatwirtschaft ist es ja genauso. Also ich kann in dem Produktbereich, in dem ich arbeite, mittlerweile fast gar nichts mehr machen, ohne nicht irgendwelche Daten gemessen zu haben und zu schauen, warum ich es mache. Und ich finde das auch sinnvoll. Es macht Sinn. Absolut. Ich möchte ja mein Produkt verbessern. Ja. Und dann möchte ich halt schauen, welche Daten bekomme ich, um zu schauen, was kann ich verbessern. Und dann sitze ich auch nicht da und sage, aber schau, das haben wir schlecht gemacht bis jetzt, sondern sage ich, hey, da ist ein Potenzial. Ja. Und deswegen möchten wir das und das verbessern am Produkt. Absolut. Und so funktioniert das Ganze. Ja. Du hast einige Sachen jetzt gesagt, richtig cool. Ich freue mich, dass wir das noch gemacht haben. Dass wir das jetzt insgesamt gemacht haben und dass du so viel Input, ich habe wieder so viel dazugelernt. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen auch. Wenn nicht, dann müsst ihr die Folge vielleicht nochmal anhören, weil eigentlich war da wirklich viel dabei. Bei diesen ganzen Potenzialen, und ich habe das Gefühl, aber du hast von vielen Potenzialen gesprochen, vielleicht auch, weil ihr gerade nicht am Ruder seid, aber viele Potenziale, die sich für mich so angehört haben, man müsste und ein bisschen so, wir machen sie gerade nicht. Hast du Hoffnung, wenn du in die Zukunft blickst? Meine Frage an vielen, mit denen ich über die Kinder gesprochen habe oder über Schule und Bildung gesprochen habe, war ja, kann ich meinen Kindern oder meinem Kind in dem Fall eine bessere Zukunft versprechen?
Ich glaube nicht, dass du das kannst. Versprechen kannst du es nicht. Mhm. Ich habe schon Hoffnung, sicher. Ich glaube, dass sich vieles in die richtige Richtung entwickelt. Und ich glaube auch viele, dass vieles im Bildungssystem sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube nur, jetzt machen wir noch einen letzten Punkt auf, aber nicht zu weit. Das Bildungssystem ist immer nur eingebettet in ein gesellschaftliches System. Mhm. Und wir können im Bildungssystem auch nicht alles retten, was gesellschaftlich falsch läuft. Und wir können auch nicht alles im Bildungssystem lösen oder ausmerzen, was gesellschaftlich falsch läuft. Krieg, die Klimakrise. Die Klimakrise wird auch nicht gelöst durchs Bildungssystem. Da bin ich zum Beispiel auch, das glaube ich, also sicher nicht. Ja? Mhm. Es braucht einfach Klimapolitik. Mhm. Es braucht Friedenspolitik oder braucht Politik, die Sicherheitspolitik. Das wird alles, das Bildungssystem ist ein Teil der Gesellschaft.
Ja.
Ich habe in vielen Bereichen, glaube ich, dass auch weil vielleicht der Leidensdruck mittlerweile so groß ist, dass da echt Veränderungen passieren und passieren werden und passieren können, da habe ich Hoffnung. Ganz ehrlich, also mein Gefühl, ich habe auch keine Kinder, denen ich das sagen kann, außer meine Schülerinnen und Schüler, aber auch für mich, ich glaube, dass die nächsten 20, 30 Jahre tougher werden als die letzten 20, 30 Jahre. Mhm. Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, früher war alles besser, gar nicht, auch in der Schule nicht, dieses quasi früher waren die Kinder gescheiter und so, das mag ich gar nicht, das glaube ich auch nicht. Aber es wird sicher nicht einfacher. Ich glaube, wir einige Kämpfe zu kämpfen. Aber das Wichtige ist ja, dass man sieht, man kann es machen und man kann es lösen. Ich meine, deswegen bin ich ja Lehrer, deswegen bin ich Politiker, weil ich dran glaube, man kann es verbessern. Und wir können es auch in einem Rahmen verbessern, der jetzt kein Hokuspokus ist. Es ist alles machbar und es ist alles menschengemacht und wir können das auch alles verändern. Und ich glaube tatsächlich auch hoffnungsfroh im Bildungssystem und auch in anderen Bereichen, das ist verbesserbar. Und wir können da, sage ich jetzt mal, in der Wiener Politik, in der österreichischen Politik und europaweit, Tausenden und Dutzendtausenden Kindern bessere Chancen bieten, wenn wir Sachen verbessern. Und dann auch deren Familien natürlich bessere Chancen und auch für deren Zukunft die verbessern. Absolut. Is it easy? Das glaube ich nicht, dass es easy ist. Aber wahrscheinlich war es nie einfach. Also,
guter Punkt. Mir macht's Hoffnung zu sehen, du bist noch ein paar Jahre jünger als ich auch noch, dass so Menschen wie du in der Politik sind und diese Sachen da vorantreiben. Und ich hoffe, dass ihr das unabhängig von euren Parteien auch gemeinschaftlich machen werdet. Schlussendlich werdet ihr alle gemeinsam immer verantwortlich sein für das, was bei uns jetzt passiert. Und freut mich aber sehr, dass du da warst und die Dinge uns erklärt hast und dass du da so mit Tatendrang dabei bist. Wirklich, wirklich coole Geschichte. Danke dir, dass du da warst.
Ja, danke dir.